Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 100, Adiyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha. Falmuriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في قدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei den eilends und keuchend dahingaloppierenden, funkenstiebenden, den in aller Frühe anstürmenden Staubwolken hochwirbelnden und in das feindliche Heer Eindringenden. Wie undankbar ist doch der Mensch Gott seinem Herrn gegenüber, was er selber sogar noch bezeugt. Er ist tatsächlich beherrscht von gieriger Liebe für Reichtum und Besitz. Weiß er denn nicht, was ihn letztlich erwartet, dass das, was in den Gräbern ist, hervorgebracht und auferstehen wird? Dass das, was in den Herzen ist, an geheimen Gedanken, an Glauben oder Unglauben, offenbar werden wird? Wahrlich, Ihr Herr ist natürlich auch an jenem Tag über Sie in jeder Hinsicht bestens im Bilde.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite hstudy.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite hstudy.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 16. März 2023, gleich dem 25. Iswan 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Terroranschlag auf Schrein von Shah Cheragh. Verdächtiger enthüllt neue Einzelheiten des IS-Plans. Flüge zwischen Iran und Saudi-Arabien nach behördlicher Genehmigung wieder aufgenommen. Hamas warnt Israel vor Verstößen gegen Al-Aqsa-Moschee während des Ramadan. Präsident Raisi verspricht, Rechte der Iraner im Ausland zu verteidigen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Terroranschlag auf Schrein von Shah Cheragh. Verdächtiger enthüllt neue Einzelheiten des IS-Plans. Einer der Männer, die beschuldigt wurden, die Haupttäter des Terroranschlags auf den Schrein von Shah Cheragh im vergangenen Oktober in Shiraz unterstützt zu haben, hat die Teilnahme an diesem Verbrechen und die Mitgliedschaft in der IS-Terrorgruppe gestanden. Seine Äußerungen kamen am Mittwoch während der letzten Sitzung eines Gerichts in der südwestiranischen Stadt Shiraz. Ein schwer bewaffneter Terrorist griff am 26. Oktober gegen 17.45 Uhr Ortszeit kurz vor dem Abendgebet den Schrein an, tötete 15 Pilger, darunter eine Frau und zwei Kinder, und verletzte mindestens 40 weitere. Laut dem Polizeikommandanten der Provinz Fars eröffnete der Angreifer wahllos das Feuer auf Besucher innerhalb des Schreins. Der Täter wurde verletzt und erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die IS-Terrormiliz hat sich zu dem Terrorakt bekannt. Einige Verdächtige wurden sofort festgenommen und etwa zwei Wochen später gab das Informationsministerium die Verhaftung von 26 Extremisten wegen der Beteiligung an dem Angriff bekannt. In der Erklärung des Informationsministeriums hieß es, die Männer seien Staatsangehörige der Republik Aserbaidschan, Tadschikistans und Afghanistans und keiner von ihnen sei Iraner. Bei der Gerichtsverhandlung am Mittwoch sagte der Dritte als Naim Hashim Retali identifizierte Verdächtige, ein afghanischer Staatsangehöriger, dass er sich der IS-Terrorgruppe angeschlossen habe, als er noch in Afghanistan war. Er kam auf der Suche nach einem Job nach Iran, wurde aber später von einem der IS-Redelsführer in Afghanistan, den er als Abdullah Said identifizierte, gebeten, einen Gast aufzunehmen. Er hat den Hauptangreifer in Teheran unterstützt und bekannte sich schuldig, dem Angreifer direkt geholfen und Mitglieder der Gruppe finanziell unterstützt zu haben. Er behauptete jedoch, er habe keine Vorkenntnisse über die Einzelheiten des Terroranschlags. Das Gericht wirft ihm Beihilfe zur Korruption auf Erden durch finanzielle Beteiligung und Unterstützung von IS-Elementen in Iran vor. Die Gerichtsverhandlungen sollen in den kommenden Wochen fortgesetzt werden. Revolutionsführer Ayatollah Ali Khamenei und andere iranische Amtsträger haben dem iranischen Volk ihr Beileid ausgesprochen und versichert, dass die Täter des unerhörten Verbrechens definitiv bestraft werden. Flüge zwischen Iran und Saudi-Arabien nach behördlicher Genehmigung wieder aufgenommen. Die iranische Zivilluftfahrtorganisation CAO hat mitgeteilt, dass die Flüge zwischen Iran und Saudi-Arabien nach der Erteilung offizieller Genehmigungen wieder aufgenommen werden, nachdem Teheran und Riad die Beziehungen nach 7 Jahren wieder aufgebaut haben. Der CAO-Sprecher Jafar Yazarlu sagte gestern in Teheran, die Wiederaufnahme der Passagierflüge zwischen Iran und Saudi-Arabien sei von der formellen Genehmigung der Luftfahrtbehörde abhängig. Nach Prüfung des Problems werden die erforderlichen und offiziellen Genehmigungen für diese Flüge ausgestellt und Flüge zwischen den beiden Ländern durchgeführt, sagte Yazarlu in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Tasnim. Ein Punkt des jüngsten iranisch-saudischen Abkommens ist der Nachrichtenagentur zufolge die Erleichterung von Pilgerflügen in die heilige iranische Stadt Maschad. Nach mehreren Tagen intensiver Verhandlungen in China einigten sich Iran und Saudi-Arabien am Freitag darauf, diplomatische Beziehungen wieder aufzubauen und Botschaften innerhalb von 2 Monaten wieder zu eröffnen. Laut einer gemeinsamen Erklärung betonten Iran und Saudi-Arabien die Notwendigkeit, die nationale Souveränität des jeweils anderen zu respektieren und sich nicht in die inneren Angelegenheiten des anderen einzumischen. Iran, Saudi-Arabien und China drückten außerdem ihre feste Entschlossenheit aus, ihre Anstrengungen zur Herstellung des regionalen und internationalen Friedens und der Sicherheit zu unternehmen. Saudi-Arabien hat im Januar 2016 die diplomatischen Beziehungen zu Iran abgebrochen, nachdem iranische Demonstranten wütend über die Hinrichtung des prominenten schiitischen Geistlichen Scheich Nimr Baghir an-Nimr durch die saudische Regierung seine Botschaft in Teheran gestürmt haben. Hamas warnt Israel vor Verstößen gegen Al-Aqsa-Moschee während des Ramadan. Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas hat das israelische Regime vor Verstößen auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee während des bevorstehenden heiligen Monats Ramadan gewarnt. Der stellvertretende Leiter des Hamas-Politbüros, Salah al-Aruri, sagte am Dienstag, dass das Risiko einer Eskalation vollständig von den Verletzungen der israelischen Besatzung in ganz Palästina und in der Al-Aqsa-Moschee im Osten der Stadt Al-Quds, Jerusalem, abhänge. Jeder Versuch des Regimes von Tel Aviv, seine Politik während des Fastenmonats Ramadan am Brennpunkt der heiligen Städte aufzuzwingen, würde auf die Reaktion unseres Volkes stoßen, fügte er hinzu. Der Ramadan fiel oft mit einem Anstieg der Gewalt zwischen Palästinensern und Israelis zusammen, insbesondere in der Al-Aqsa-Moschee. Unter dem Schutz der Streitkräfte des Regimes von Tel Aviv haben israelische Siedler zuvor die Al-Aqsa-Moschee während des Ramadan gewaltsam gestürmt und palästinensische Gläubige innerhalb des Geländes angegriffen. Die Hamas überwacht genau die Schritte, die von Israel unternommen werden, um Al-Quds zu besetzen. Unsere Geduld ist am Ende, sagte Aruri. Bereits im Januar betrat der Sicherheitsminister des israelischen Regimes, Itamar Ben-Gvir, in einem provokativen Schritt die Höfe der Al-Aqsa-Moschee. Der jüdische Besuch der Al-Aqsa-Moschee ist erlaubt, aber nicht-muslimische Gottesdienste sind laut einer Vereinbarung zwischen Tel Aviv und der jordanischen Regierung nach der israelischen Besetzung vom Osten der Al-Quds im Jahr 1967 verboten. In diesem Zusammenhang forderte Aruri die Bewohner von Al-Quds auf, sich gegen die von den Ben-Gvir und anderen zionistischen Regierungsverantwortlichen verfolgte Politik zu stellen, insbesondere die Zerstörung palästinensischer Häuser und die Besetzung ihres Landes. Präsident Raisi verspricht, Rechte der Iraner im Ausland zu verteidigen. Irans Präsident Ebrahim Raisi hat gesagt, die iranische Regierung fühle sich verpflichtet, die Rechte aller Iraner im Ausland zu verteidigen. Wir betrachten Iraner im Ausland als unsere Bürger. Wir glauben, dass Iraner, die im Ausland leben, Rechte haben und die Regierung Pflichten ihnen gegenüber hat, genauso wie die Regierung Verpflichtungen gegenüber Iranern hat, die im Land leben, sagte Raisi am Mittwoch bei einem Treffen mit im Ausland lebenden Iranern in Teheran. Präsident Raisi fügte hinzu, dass der Schutz der iranischen Identität ein vorrangiges Anliegen für im Ausland lebende Iraner sei, und betonte, dass die Kinder der im Ausland lebenden Iraner ihre iranische Identität nicht vergessen sollten. Millionen Iraner leben in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt. Iranische Regierungsverantwortliche, darunter Präsident Raisi und Außenminister Hossein Amir Abdollahian, haben wiederholt die Notwendigkeit betont, sie zu unterstützen und ihre Probleme zu lösen. Bei einem Gipfeltreffen im letzten Jahr in Doha bezeichnete Raisi die im Ausland lebenden Iraner als Vermögenswerte. Er forderte sie auf, sich zu bemühen, die Kultur ihres Heimatlandes zu bewahren, während sie im Ausland leben. Er wies darauf hin, dass die Islamische Republik Maßnahmen ergriffen habe, um Hindernisse für die Anwesenheit von in anderen Ländern lebenden Iranern zu beseitigen. Bei einem Treffen im vergangenen Oktober mit einer Gruppe von Iranern in Budapest sagte der stellvertretende iranische Außenminister für politische Angelegenheiten, Adi Boredikani, diesbezüglich, dass die iranische Regierung all ihre Kapazitäten sowie alle politischen und rechtlichen Instrumente einsetze, um die Rechte ihres Volkes überall auf der Welt zu schützen. Die Regierung toleriert nirgendwo auf der Welt die Verletzung der Rechte von Iranern, fügte er damals hinzu. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 10 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 7 Grad, Mashhad 12 Grad, Isfahan 10 Grad, Shiraz 9 Grad und Bandarabas 25 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bamdad-e Falahati mit dem Titel Asrar, das heißt Geheimnis.
اسرار کبریایی دریا دریا دل اسرار کبریایی دریا رمز به حقیقت آشنایی دریا دریا غافل ز حقیقت غافل ز حقیقت ملت صحبت خلق یک دم تنها شو خدایی دریا دریا تو کریم ما مطلق و من گدا تو کریم مطلق و من گدا چه کنی جز این که بخوانیم که بخوانیم در دیگرم بنما که من به کجا روم به کجا روم چو برانیم خدای من. همه عمر هر زدوید خجلم کنون که خمیدم آرا خدای من اگر به حل بتنیدم تو برو ننشانیم تو برون در ننشانیم همه عمر هر زدنی خجلم کنون که خمیدم من اگر به حلق تنیدم تو برون در ننشانیم.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Reihe unserer Sendung. In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt. In der Welt berühmt. Molavis Masnavi ist das Werk eines Mystikers. Dies zeichnet sich, liebe Hörerfreunde, schon zu Beginn dieses poetischen Werkes mit der Klage der Schilfrohrflöte ab. Molavi ist kein anderer als der weltberühmte Rumi, der viele andere Denker und Dichter beeinflusst hat. Er lebte im 13. Jahrhundert nach Christus, gemäß islamischer Zeitrechnung dem 7. Jahrhundert nach der Hijra, in dem damaligen Kulturraum Irans. Wir haben bereits auf sein Meisterwerk »Spirituelle Zweizeiler«, das Masnavi Manavi, hingewiesen und gesagt, dass es Lehre und Wegweiser ist. Dieses Masnavi ist das beste Werk von Jalaluddin Muhammad Molavi, wie Rumi eigentlich heißt. Es ist auch das bekannteste Zweizeilerwerk der Farsi-Literatur. In vielem unterscheidet sich Molavis Dichtung von der seiner Zeitgenossen und sogar derer, die nach ihm gelebt haben, so zum Beispiel, was die Satzmelodie, die dichterische Darbietung, Stilelemente und Inhalte betrifft. Diese sind oft innovativ, so auch die Einleitung zu seinem Masnavi, das Neyname, das Lied oder Buch der Flöte. In Molavis Epoche und sogar noch einige Zeit nach ihm war es üblich, dass die Dichter ihre Gedichtsammlungen und ihre Masnavis mit einer Preisung Gottes und einer Beschreibung und Ehrung des Propheten begannen. In diesem Zusammenhang lassen sich zum Beispiel Ferdowsi und Rudaki, Unsuri, Khanrani und Manucheri und sogar Sanoi und Attar nennen. Aber Molavi folgte nicht dem traditionellen Muster. Seine Idee für die Preisung Gottes war neu. Der zeitgenössische iranische Literaturforscher Sarin Kub schreibt, dass das Masnavi von Anfang bis Ende mit dem Gedenken an Gott und mit der Melodie der Liebe einhergeht, die den Mystiker auch Sehnsucht nach Gott wehklagen lässt. Die Liebe zu Gott, welche in Molavi wogt, passte natürlich nicht in klischeehafte Wörter und Ausdrücke, die offiziell als Lyrik galten. Er konnte sich nicht wie andere Dichter mit der Beschreibung dessen, was Gott erschaffen hat, begnügen. Die Regungen im Herzen dieses Mystikers auf dem Weg zu Gott sind daher nicht auf das Vokabular der üblichen Dichtung beschränkt. Das Klagelied zu Beginn des Masnavi ist das Lied eines Liebenden. Der zeitgenössische Schriftsteller und Literaturforscher Ghulam Hussein Yusefi bezeichnet es als ein verliebtes Gotteingedenksein in zarter, dichterischer Form. Die Verse zu Beginn des Masnavis enthalten die Geschichte und Klage der Seele eines Mystikers, der in der Fremde der diesseitigen Welt nach Gott sucht. Und es ist die Flöte, die diese Geschichte erzählt. Dr. Sarin Kub und andere Literaturforscher sagen, dass der Dichter in seinem Lied der Flöte mit nichts anderem das Masnavi begonnen hat, als mit einem Gedenken an Gott und mit der Liebe zu ihm, dem Einzigen. Hier sind noch einmal die ersten drei der 18 Doppelverse, mit denen das Masnavi Manavi von Molavi Rumi eingeleitet wird. Hör auf der Flöte Rohr, wie es erzählt und wie es klagt, vom Trennungsschmerz gequält. Seit man mich aus der Heimat röhricht schnitt, weint alle Welt bei meinen Tönen mit. Ich suche ein Herz vom Trennungsleid zerschlagen, um von der Trennung Leiden ihm zu sagen. Es ist kein Zufall, wenn Molavi in seinem Masnavi die Ney, die Flöte aus Schilf oder Bambusrohr, klagen und erzählen lässt. Die erzählende Flöte nimmt einen erhöhten Platz in den Gedanken Molavis ein. Der zeitgenössische Literaturforscher Furuzan Far sagt, im Masnavi und im Divan-e-Kabir dient das Wort Ney 28 Mal als Sinnbild. Die Flöte ist in den Mythen und Märchen von Völkern Ausdruck verschiedener Vorstellungen und Gedanken. Doch die Gedanken und Inhalte, die Molavi in der Ney versinnbildlicht, bewegen sich auf einer im Vergleich dazu höheren und tiefsinnigeren Ebene. Jeder, der der Ney lauscht, wenn sie etwas in lyrischer Sprache erzählt, hört seine eigene Geschichte heraus. Der russische Dichter Lermontow, erlebte im 19. Jahrhundert, interpretiert die Klage der Flöte als Klage eines jungen Mädchens über ihr Leid. Aber der Mystiker Molavi Rumi hört aus dem Lied der Flöte die Geschichte von der menschlichen Seele heraus, die von ihrem Ursprung getrennt ist und sich nach der Rückkehr zu ihm sehnt. Dr. Seidinkub schreibt, die Rohrflöte des Masnavis berichte über die Geschichte eines Geistes, der viel erlebt hat. Ein Geist, der sich aus der materiellen Welt befreit und die Position des Lehrmeisters der Religion und Rechtsgelehrten aufgibt, den Sturm der beispiellosen Begeisterung für Shams Tablisi übersteht und schließlich das eigene Ich verlässt, um die Rückkehr zum Ursprung zu vollziehen. Seidinkub schreibt, dieser Geist sucht nach einer Liebe, die ihn herausziehen kann aus der bunten Welt der Bedürftigkeit und der engen Welt der Grenzen und des Körpers. Eine Liebe, die ihn zu dem Ursprung trägt, welcher unendlich ist, das ewige Wesen Gottes. Die meisten Molavi-Forscher sind der Überzeugung, dass die Rohrflöte des Molavi ihn selber personifiziert. Molavi gleicht dem hohlen Rohr der Flöte. Er hat sich innerlich von seinem Ich und jeder Ich-Bezogenheit befreit und sich ganz der Liebe zu Gott hingegeben. In Wahrheit stammen die beseelenden Reime und Rufe aus seiner Kehle gar nicht mehr von ihm, sondern von Gott, den Ewigen, den er liebt. Mo chu changi mo to zachme mi zani. Zari az ma ne to zari mi koni. Mo chu nai mo nava dar ma ze tost. Mo chu kuhi mo seda dar ma ze tost. Wir sind wie Harfen, und wer ihre Saiten zupft, das bist du. Nicht von uns kommt die Sehnsuchtsklage, denn wer die Trennung beklagt, das bist du. Wie eine Flöte aus Rohr sind wir, und das Lied in uns ist von dir. Wie ein fester Berg sind wir, und die Stimme in uns ist von dir. Fast alle Interpretationen des Masnavis teilen die Ansicht, dass der Neinome, das Lied der Flöte, zu Beginn dieses Werkes deswegen so von Gewicht ist, weil darin alles, was in den 6 Heften des Masnavi vorkommt, auf einen Punkt gebracht wird. Dr. Seidinkub setzt diese ersten Doppelverse des Masnavi mit dem Kern des gesamten Masnavis gleich. Er sieht darin so etwas wie einen zusammenfassenden Kommentar für das Ganze. Wie ein unsichtbarer roter Faden durchzieht das Lied der Flöte das gesamte Werk. Dr. Seidenkub schreibt: Alles, was Mulavi nach diesen zwei Zeilern gebracht hat, sind weitere Punkte zu dieser Wehklage des Geistes und der Wiedergabe der Sehnsucht des Mystikers, der auf dem Weg zu Gott ist. Selbst die Geschichten und die Parabeln, die Mulavi überall, wo es notwendig wird, im Masnavi in den Text einbindet, stehen jede auf irgendeine Weise mit dem Beginn des Buches im Zusammenhang. Wollten wir das Hauptthema in den 6 Gedichtheften des Masnavi Manavi kurz schreiben, so lässt sich sagen, dass das Masnavi Molavis von dem Verlangen und der Gottesliebe eines Mystikers handelt, der entfernt von seinem Ursprung ist. Es ist die Geschichte eines begeisterten und geläuterten Mystikers, der sich von seinem Selbst gelöst hat und völlig in der Liebe zu Gott aufgeht.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Nodere Ismail Zadeh mit dem Titel Jaaneman, auf Deutsch Mein Leben.
شبستان من برکش نقاب از روخت ای ماه پنهان من ای ماه پنهان من عشق تو بر جان میخرم بگذار بر جان بگذرم دیده چو دریا کردم تا بگذرد بگذرم سر شده شب و روزم چنان گذر که هر یک هزار در ندارم عشق تو بر جان میخرم بگذار از جان بگذرم دیده چو دریا کردم تا بگذرم
چه سازم با عشق تو بر جان میخرم بگذار از جان بگذرم دیده چو دریا کردم تا بگذرم آبسرم عشق تو بر جان میخرم بگذار از جان بگذرم دیده چو دریا کردم تا بگذرم آبسرم عشق تو بر جان میخرم بگذار از جان بگذرم دیده چو دریا کردم تا بگذرم آبستم عشق تو بر جان میخرم بگذار از جان بگذرم دیده چو دریا کردم تا بگذرم
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang.
Das Oberhaupt der Islamischen Revolution hat das laufende iranische Jahr 1401 vom 21.03.2022 bis zum 20.03.2023 das Jahr der Produktion, wissensbasiert und arbeitsplatzschaffend genannt. Dazu werden Beiträge rund um das Motto des Jahres vorbereitet und Ihnen präsentiert. In dem vorliegenden Beitrag wird die Bedeutung der wissensbasierten Wirtschaft kurz erläutert. Und die Elemente dieser Art von Wirtschaft werden genauer untersucht. Die wissensbasierte Wirtschaft ist ein Rezept zur Erzielung von Wirtschaftswachstum, das Ende der 1990er Jahre von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Weltbank vorgestellt wurde. Fokus auf die Rolle von Wissen in Wirtschaft und Wirtschaftswachstum ist kein neues Thema, und in früheren Wirtschaftstheorien waren Wissen und Technologie immer ein wichtiges Thema in Wirtschaftswachstumstheorien. Aber das, was die heutige Wirtschaft auszeichnet, ist die entscheidende Rolle des Wissens in der wirtschaftlichen Entwicklung. Dementsprechend erfordern die wissensbasierte Wirtschaft, dass den Richtlinien der Regierung, insbesondere in Bezug auf Technologie, Industrie und Bildung, mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, und Regierungspolitik sollte die Zusammenarbeit zwischen Regierung, Industrie und Wissenschaft institutionalisieren. Wie in den vorgegangenen Beiträgen erwähnt wurde, basiert der Wettbewerb in der wissensbasierten Wirtschaft im Wesentlichen auf Innovation. Volkswirtschaften, die Innovation als Schlüsselinstrument für den Erfolg nutzen, wachsen und entwickeln sich schneller, sowie Unternehmen, die im Vergleich zu Mitkonkurrenten eine beachtliche finanzielle Performance aufweisen, waren Unternehmen, die Innovation in allen Bereichen auf ihre Agenda gesetzt haben. Für die Industrialisierung durchlief die Welt zunächst eine Agrarwirtschaft, die Ära, bevor sich die industrielle Produktion auf den Agrarsektor konzentrierte, und erreichte dann eine Industriewirtschaft mit Schwerpunkt auf dem Produktionssektor und die postindustrielle Massenproduktionswirtschaft Mitte des 19. Jahrhunderts mit Fokus auf den Dienstleistungssektor. Und jetzt wird die wissensbasierte Wirtschaft als letzte Entwicklungsstufe beim Wiederaufbau der Weltwirtschaft anerkannt. In der wissensbasierten Wirtschaft, die Ende der 1990er Jahre begann, liegt das Hauptaugenmerk auf dem Technologie- bzw. Humankapitalsektor. Und diese Phase ist die letzte Phase der wirtschaftlichen Entwicklung, die manchmal als Wissensrevolution bezeichnet wird. Der Kern der wissensbasierten Wirtschaft sind qualifizierte Arbeitskräfte und Wissen als wichtigste Kapitalart. Und Wirtschaftswachstum wurzelt in der Akkumulation von Wissen, denn die Akkumulation von Wissen ist die Quelle von Technologie, Innovation und Unternehmertum. Das erste Land, das seinen Plan zum Eintritt in die wissensbasierte Wirtschaft offiziell ankündigte, war England. 1998 stellte das britische Ministerium für Handel und Industrie sein Programm wie folgt vor: Unsere wettbewerbsfähige Zukunft besteht darin, eine wissensbasierte Wirtschaft zu schaffen. 1998 wählte die Weltbank den Titel des Weltentwicklungsberichts Knowledge for Development und stellte darin fest, dass das Problem der Entwicklung aus einer neuen Perspektive betrachtet werden sollte, nämlich aus der Perspektive des Wissens. In diesem Bericht wird festgestellt, dass sich arme Länder und arme Menschen nicht nur durch weniger Kapital von reichen Ländern unterscheiden, sondern auch durch weniger Wissen. Die Bedeutung dieses Themas veranlasste die Weltbank, in diesem Jahr einen umfassenden Wissensplan für Entwicklung auf den Weg zu bringen, mit dem Ziel, verschiedenen Ländern dabei zu helfen, ihre Stärken und Schwächen in Bezug auf Wissen als Instrument zur Festlegung geeigneter Strategien im Dienste der Verbesserung der Leistung des Landes zu verstehen. Im Weltentwicklungsbericht stellt die Weltbank fest: Vor 4 Jahrzehnten hatten Südkorea und Ghana ungefähr das gleiche Pro-Kopf-Einkommen, aber Anfang der 1990er Jahre war das Pro-Kopf-Einkommen Koreas mehr als 6-mal so hoch wie das Pro-Kopf-Einkommen von Ghana. Wirtschaftsexperte führen die Hälfte dieses Unterschieds auf Koreas größeren Erfolg beim Erwerb und bei der Nutzung von Wissen zurück. Auf diese Weise wurde der Begriff Wissenslücke zu einem gebräuchlichen Begriff, um den Unterschied zwischen Industrie- und Entwicklungsländern auszudrücken. Der auf einer wissensbasierten Wirtschaft basierende Export hat eine besondere Bedeutung für die wirtschaftliche Sicherheit und einen stabilen und nicht rohstoffbezogenen Export, da Rohstoffe von jedem anderen Ort bezogen und verschiedene Alternativen dafür in Betracht gezogen werden können. Zum Beispiel macht es das Vorhandensein von Öl aus den Ländern des Nahen Ostens für westliche Länder einfacher, über das Ölembargo des Iran zu sprechen, indem sie sich auf diese Alternativen verlassen. Aber wenn das Produkt auf Wissen angewiesen ist, ist es nicht einfach, Alternativen dafür zu finden. Außerdem, wenn die Volkswirtschaften von Ländern unter Wirtschaftskrisen und Engpässen leiden, werden zunächst Beschränkungen für nicht spezialisierte Waren und Dienstleistungen auferlegt, und wissensbasierte Produktionen sind die letzten einschränkenden Wahlmöglichkeiten der Länder, denn wissensbasierte Produkte werden vor jedem anderen Produkt benötigt. Eine Sache, die immer beachtet werden sollte, ist, dass es einer wissensbasierten Wirtschaft nicht ausreicht, Informationen zu produzieren und sich in Bildung und Forschung zu engagieren, sondern dass es auch effektiv ist, diese bei der Nutzung wirtschaftlicher Ressourcen einzusetzen. Frühe Modelle des Wirtschaftswachstums haben sich mehr auf die physischen Produktionsfaktoren als Produktionsressourcen konzentriert, Aber in neuen Wachstumsmodellen wird ein weiterer Faktor als die Produktivität der Produktionsfaktoren eingeführt. Und Wissen wird als einer der effektivsten Faktoren für Produktivität und Wirtschaftswachstum genannt. Die Weltbank gibt an, dass die wissensbasierte Wirtschaft auf 4 Säulen basiert. Erstens bedarf es eines wirtschaftlichen und institutionellen Rahmens, der Anreize bietet, Effizienz zu schaffen, Wissen zu verbreiten und zu nutzen, um das Wirtschaftswachstum zu fördern und den Wohlstand zu steigern. Zweitens braucht es eine gebildete und qualifizierte Gesellschaft, die Wissen nutzt, um wirtschaftliches Wachstum zu erzielen. Drittens Innovationssysteme, die zu einem zunehmenden Wissenszuwachs führen und zu einem Mittel zur optimalen Nutzung von Ressourcen durch Wissen und Innovation werden können. Viertens wird eine dynamische Informationsinfrastruktur benötigt, die die effektive Kommunikation und Verarbeitung von Informationen erleichtern kann. Die Informations- und Kommunikationstechnologie ist das Rückgrat der wissensbasierten Wirtschaft, die sich in letzter Zeit zum wichtigsten Instrument zum Wirtschaftswachstum und zur nachhaltigen Entwicklung von Ländern entwickelt hat.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor.de ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.